Ja, eine Situation in Galiläa, in Kapernaum, aus dem Markus-Evangelium. Im Markus-Evangelium steht an mehreren Stellen, Markus 3, Vers 20, Markus 2, Vers 1 und so weiter und so weiter. Jesus kommt nach Hause, kommt nach Kapernaum. Und kaum, dass die Leute das mitkriegen, dass er da ist, ist die Bude voll. Alle Leute wollen was von ihm, wollen ein Heilungswunder, kommen mit ihren Krankheiten, kommen mit ihren Zipperlein, kommen mit den großen und den kleinen Sachen, LKW-weise kommen sie an. Und er kommt nicht mal dazu zu essen, das steht auch im Markus-Evangelium, er hat nicht mal Zeit zum Schlafen und zum Essen. Und das steht da einfach so in Nebensätzen, weil dazwischen sind natürlich dann Jesu Predigten und Gleichnisse und Wundererzählungen, all diese Dinge. Aber das sind so diese Nebenbemerkungen. Er kommt nach Hause, die Bude ist voll, er hat keine Zeit zu essen. Er hat nicht Zeit zu schlafen, er muss über den See immer mal wieder hin und her. Die Familie von Jesus hört das und kommt. Und offensichtlich wird dann, Familie wohnt in Nazareth, das ist nicht allzu weit weg, aber doch weit weg. Man muss zu Fuß einige Zeit gehen und versuchen, ihren Sohn, ihren Bruder da rauszuholen. Denn der ist ja wohl nicht ganz dicht. Und auch das steht relativ wortwörtlich. Sie halten ihn für irre. Der ist doch verrückt geworden, der ist von Sinnen. Wortwörtlich steht da, sie kommen und wollen sich seiner bemächtigen, sie wollen ihn ergreifen. Das hört sich nicht sehr freundlich an. Sie wollen sich seiner bemächtigen, denn er ist irre. Sowas macht doch kein normaler Mensch, sowas. Immer die Bude voll, immer Leute um dich rum, du kommst ja gar nicht zum Nachdenken, Jung. Hör auf damit. Sie wollen sich seiner bemächtigen. Die Pharisäer greifen das auf und sagen, ja, der hat einen Dämon, der treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Und darauf reagiert Jesus und sagt, wer sowas sagt, dem wird nicht mehr vergeben. Das ist der Hintergrund zum heutigen Predigtext. Und dann kommen die Mutter, wahrscheinlich ist der Vater schon verstorben, Josef ist wahrscheinlich schon tot. Und kommen die Brüder und wollen seiner sich bemächtigen. Sie bleiben draußen stehen, denn sie kommen ja auch gar nicht rein. Und lassen sagen, wir stehen hier draußen, um ihn zu holen. Holt ihn mal raus aus der Bude da. Und dann sagt Jesus diese Worte. Seine Mutter und seine Brüder kamen, blieben draußen stehen, schickten zu ihm, ihn zu rufen. Um ihn her saß das Volk. Als man ihm sagte, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern sind draußen. Man beachte diese Pluralbildung. An anderer Stelle stehen vier Brüder namentlich genannt und die Schwestern stehen hier auch im Plural. Also Jesus hatte eine Menge Geschwister. Er antwortete ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und indem er auf die rings um ihn Sitzenden blickte, sprach er, siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wie ist das mit dem Reich Gottes, wenn es etwas zu verteilen gibt? Normalerweise sage ich, wenn es irgendwo im Reich Gottes Segen zu haben gibt, geh nach vorne und hol ihn dir ab. Das ist sicherlich auch richtig und ist wichtig. Und doch, wenn man mal ein wenig unter die Wasseroberfläche schaut, was geschieht denn da? Die Leute kommen, um sich was abzuholen. Das hatten wir in einer unserer Gemeinden auch. Mein Vorgänger hatte eine Heilungsevangelistin, ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal genannt, aus USA eingeladen gehabt. Es entstand ein relativ großes Heilungswunder in der Gemeinde. Viele Leute kamen immer wieder in die Gemeinde. Als wir dann kamen, haben wir sie auch mal eingeladen. Die Gemeinde bat darum. Und wir haben einen Anbetungsgottesdienst gefeiert. Und das, was da geschehen ist, ist mir lange in Erinnerung geblieben, ist mir lange im Herzen geblieben. Was passierte? Anbetungsgottesdienst, natürlich unter Handauflegung und Segen. Man ging nach vorne und holte sich den Segen Gottes ab. Aber anstatt im Gottesdienst zu bleiben, weiter Gott zu loben, sind die Leute nach Hause, denn sie hatten ja ihren Segen. Das ist eine Art und Weise, mit dem Segen Gottes umzugehen. Wenn Gott handelt, sich den abzuholen. Und wenn man ihn hat, dann geht man. Was soll man denn sonst im Reich Gottes noch tun? Der Segen ist ja meiner, also ab geht's. Es ist eine Art und Weise, egoistisch und fleischlich, mit Segen Gottes umzugehen. Ich will ihn haben, gib ihn mir, und wenn du ihn mir gegeben hast, auf Wiedersehen. Was soll ich denn sonst noch hier? Die andere Art und Weise, mit Segen umzugehen, oder wenn Menschen Segen haben wollen, ist ja, jung, mach es nicht so massiv. Ein bisschen Glauben ist ja in Ordnung, aber so viel muss auch nicht sein. Du kommst ja gar nicht mehr zum Essen und Nachdenken und Trinken und Schlafen. Hör auf damit. Ein bisschen Gemeinde ist schon okay, aber so viel doch nicht. Und das eine und das andere ist fleischlich. Die Frage, wie gehe ich damit um, wenn Gott Segen schenkt, wenn Gott etwas austeilt? Und wenn ich den Segen haben will, oder auf der anderen Seite, wenn du derjenige bist, der etwas austeilt, weil Gott dich segnet. Und es Mühe ist und die Leute wirklich dir die Bude einrennen und permanent das Telefon klingelt und alle Leute und so weiter und so weiter. Das eine, ich hole mir das ab, was ich haben will. Und das andere, unbequem, wenn Gott durch mich segnen möchte und es meine Zeit kostet, meine Bequemlichkeit. Jung, so viel Glaube muss doch auch nicht sein. Du bist doch verrückt. Mein Vater hat das gesagt, ihr seid ja schlimmer, und dann hat er irgendein Beispiel genannt. Du bist doch verrückt, ihr seid doch verrückt, dass ihr immer in die Kirche rennt. Müsst ihr heute am Sonntag auch schon wieder in die Kirche rennen? So viel Glaube muss doch nicht ein bisschen, ja, nicht ganz ohne Glauben kommt man ja nicht aus. Wer ist mir Bruder und Schwester, wer ist mir Mutter und Vater, wer ist mir Familie, wer gehört zu mir? Jesus stellt ja diese Frage, beziehungsweise ihm wird diese Frage vorgelegt, draußen ist deine Familie und will dich hier rausholen. Wenn ich mich in diese Situation, wenn du dich in so eine Situation hineinversetzt, was ist dir das Reich Gottes wert? Wenn du den Segen Gottes in deinen Händen hältst und Gott vielleicht im Gottesdienst oder in einer Bibelstunde oder im Hauskreis dich gesegnet hast, Christus hin, diesen Segen in die Gemeinde zu tragen, vielleicht als Zeugnis, vielleicht als Dankgebet öffentlich zum ersten Mal zu beten. Oder bist du dann auch derjenige, du hast deinen Segen, kannst ja wieder zu Hause bleiben und sonntags morgen dein Brötchen essen? Weil man muss ja auch nicht immer in die Kirche rennen. Ist ja auch anstrengend. Und das andere ist die Situation, oh Herr, schenk Erweckung. Nächstes Jahr soll ein Jahr des Segens sein, und stell dir vor, Gott möchte durch dich segnen. Und es kostet deine Zeit. Wenn du dann die Hände voller Segen hast und Gott dich gebrauchen möchte, ach ja, aber heute nicht. Heute Abend spielt, weiß nicht, HSV oder was. Spielt morgen erst. Heute Abend nicht. Heute Abend Gebetsversammlung. Heute Abend ist Freitag. Ich möchte gerne dies oder jenes oder hier oder da, doch heute nicht. Und jetzt kommt der schon wieder. Ich habe mich 5-mal mit ihm unterhalten und er hat es immer noch nicht kapiert. Muss es denn sein? Was wäre es, wenn wir darum beten, dass Gott unsere Hände mit Segen füllt und wir haben dann Probleme, aber heute nicht, Herr. Segen ist gut, ja, wir beten dafür und möge der Herr Erweckung schenken und ganz Mühl haben. Aber stell mal vor, sie wollen alle in deinen Hauskreis. Und wollen, weil sie spüren, dass Gott dein Leben verändert hat, weil er etwas bewegt hat in deinem Leben, möchten sie mit dir reden und fragen, sag mal, wie hat Gott das angefangen bei dir? Und du sagst, noch heute Abend habe ich keine Zeit. Ist da geistlich etwas verändert bei dir in so einer Situation? Mir hat das damals wehgetan in meiner Gemeinde, dass ich gemerkt habe, eieiei, ich predige da Jahr um Jahr und sie holen sich doch bloß ihren Segen ab, um ihn mit nach Hause zu nehmen und Gemeinde ist ihnen letztlich völlig egal. Was soll der Anbetungsgottesdienst? Ich habe ja meinen Segen. Dazu bin ich auch gekommen. Reich Gottes, wer ist mir Vater und Mutter, wer ist mir Schwester und Bruder, wer ist für mich Reich Gottes, wer ist für mich Familie Gottes? Bin ich bereit, meine Gaben einzubringen, den Segen, den Gott mir geschenkt hat, in die Gemeinde zurückzutragen, weil Gott mir dafür den Segen gegeben hat, die Hände gefüllt hat? Vielleicht beten wir dafür. Oder wir sagen, oh Herr, lass die Erweckung nicht ganz so groß sein, damit bei mir sich keine Leute treffen. Vielleicht bei dem oder bei dem, denn die machen ja sowieso schon Hauskreis, aber bei mir auch noch. Nee. Der macht so viel im Kindergottesdienst und der macht so viel in der Jugend und der macht so viel im Chor oder was auch immer. Da muss ich doch nicht auch noch einen Hauskreis gründen. Das passiert nach der Überschrift, wie machen wir das Reich Gottes kaputt? Oder wie saugen wir das aus, was Gott dem Reich Gottes schenkt, seinem Reich? Wir wundern uns, dass Gemeinde Lücken hat, aber betrachten Gemeinde als Steinbruch. Wir verhalten uns so, dass wir, anstatt die Steine hineinzutragen, die Steine herausbrechen, wenn wir das kriegen, was wir haben wollen und dann nach Hause abziehen und unsere Gaben nicht mit einbringen. Wie wäre es damit, ein Zeugnis von dem zu geben, was Gott in deinem Leben getan hat? Es fängt doch damit an, dass man sich selbst und seine eigene Angst, seine Menschenscheu verliert und hier vorne vielleicht herkommt und sagt, das und das hat Gott in meinem Leben getan. An der und der Stelle hat er Dinge in mein Leben hineingegeben. Wer sind Vater und Mutter, Bruder und Schwester für mich? Gut, es ist ein alter, ausgedienter Begriff, sich gegenseitig Bruder und Schwester zu nennen, aber es geht ja auf solche Worte Jesu zurück, dass wir einander Bruder und Schwester sind. Wer ist das? Das sind diejenigen, die den Willen Gottes tun. Und das ist ja schon auch diese Frage, wessen Willen tust du? Tust du deinen eigenen Willen? Das heißt, wenn ich den Segen habe, ziehe ich ab. Oder ich bete um den Segen Gottes. Wenn Gott dir deine Hände füllt, dann bin ich zu bequem und zu faul, diese Gaben, den Segen ins Reich Gottes einzubringen. Oder ich sage, oh, das kann man doch ganz anders sehen oder was auch immer. Warum geht Jesus so hart mit seiner Mutter und mit seinen Brüdern um und den Schwestern? Geradezu abweisend. Hart. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester, der ist mir Mutter. Es steht doch in den 10 Geboten doch auch das 5. Gebot, Ehre Vater und Mutter. Also warum diese Härte? Ich erinnere an ein ähnliches Wort Jesu aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14. Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Bruder und Schwester, Weib und Kinder und dazu sein eigenes Leben hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Der ist meiner nicht wert. Auch das ist ein sehr hartes Wort. Wer Bruder und Schwester, wer Vater und Mutter hasst, werden wir nicht sogar bei Jesus aufgefordert, unsere Feinde zu lieben und nicht zu hassen, Vater und Mutter? Oder ein anderes Wort in der Bergpredigt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Es geht darum, dass wir fragen, was will Gott in meinem Leben und was möchte Gott durch mich bewegen? Es geht um Frage der Nachfolge. Und das ist für einen Orientalen eine große Herausforderung. Wenn der Vater sagt, diese Wand ist grün und sie ist weiß, aber dann ist sie grün, auch wenn ich vor Gericht gefragt werde, wie ist die Wand, dann ist sie grün, weil Vater gesagt hat, sie ist grün. Der Clan, die Familie, die Sippe ist das Wichtigste im Orient, was es gibt. sich da rauszulösen, sich da entgegenzustellen, das geht nicht. Das ist manchmal auch mit dem Tode bedroht, wenn ich etwas anderes denke und glaube als Vater und Mutter. Und deswegen ist Jesus an der Stelle so hart, wenn du das nicht hast, wenn du das nicht ganz anders denkst und tust und Jesus zu deinem Herrn macht, dann ist das mit der Nachfolge nicht, dann ist das nur fleischliche Religiosität, aber es ist nicht der Segen Gottes. Bete nicht um den Segen Gottes, wenn du nicht bereit bist, das ins Reich Gottes einzubringen. Was willst du denn damit? Triff dich in irgendeinem religiösen Verein, wo man irgendwie meditiert. Man kann irgendwie meditieren und dazu Ruhe und Frieden oder irgend sowas kann man dann kriegen. Man findet sich selbst oder wen auch immer. Dazu muss man nicht in die Kirche, dazu muss man nicht zu Christus kommen, wenn man ein bisschen fromm religiös sein will. Gesetzt den Fall, du betest um den Segen Gottes und Gott füllt dir die Hände und du sagst, nee Herr, aber heute Abend nicht, denn da ist Fußball. Was soll der Segen Gottes in deinen Händen? Wozu das Heilungswunder, wenn du dann doch wieder, weiß ich nicht, Drogen nimmst? Was willst du einem gesunden Körper, wenn du ihn nachher wieder kaputt machst? Wozu? Warum lässt Gott diese Krankheit zu? Ja, dann... Nachfolge. Reich Gottes, im Reich Gottes zählen keine frommen Worte. Wenn man zu Jesus sagt, Herr, Herr, und er ist gar nicht dein Herr, bringt's das ja nicht. Fromme Absichtserklärung. Eigentlich müsste man Kirche in Deutschland, müsste man, aber heute nicht. Wozu so eine Absichtserklärung? Warum sind die Kirchen in Deutschland so leer, wenn du nicht gehst, wenn du niemanden einlädst? Was sollen solche Absichtserklärungen, was sollen solche Zeitungsartikel, was sollen solche und so weiter, wenn es nicht Veränderung in meinem Leben bewirkt, wenn ich nicht bereit bin, einen Schalter umzudrehen oder zumindest zur Hälfte mal ein Stückchen in die richtige Richtung zu drehen. Was sollen solche Worte, wenn sie in deinem Leben nichts verändern? Vater und Mutter, Bruder und Schwestern sind diejenigen, die den Willen Gottes tun. Alle anderen bleiben draußen. Das wird ja in diesem Text gesagt. Die Familie bleibt draußen. Es gibt ein Draußen und Drinnen. Es gibt Leute, die ganz bewusst draußen bleiben und sind und da bleiben wollen, weil es ihnen innen drin zu fromm ist. Und weil ihnen das mit dem Segen Gottes zu unbequem wird. Stell dir vor, Gott segnet dich und sagt dir, gehe hin in alle Welt. Was willst du da? Was soll ich da, Herr? In alle Welt? Ist weit und groß und gefährlich. Vielleicht kriege ich da Probleme oder Fußpilz oder Malaria oder was auch immer. Spinnen sind da und Wespen. Wir beten für den Segen Gottes, wollen als Gemeinde erneuert werden. Aber nicht so doll, Herr. Ein bisschen vielleicht, dass man sagen kann, oh, wir sind jetzt erneuert. Völlig neues Verhalten. Maria geht das ja schon immer wieder so mit Jesus. Bei der Hochzeit zu Kana wird sie ja ganz unruhig, weil der Wein ausgeht. Und sie fängt schon an, den und den anzusprechen und ihn anzusprechen. Und Jesus, komm, das ist, du musst jetzt endlich was tun und so weiter und so weiter. Und am Ende sagt sie, tut, was er sagt. Und genau das ist es doch. Am Anfang des Dienstes oder der Wirksamkeit Jesu steht dieses Wort, was eigentlich ihnen am Ende immer noch wichtig ist. Tut, was er sagt. Manchmal möchten wir gerne dies und das schon vorher und das erst hinterher oder wie auch immer. Tu, was er sagt. Mehr muss nicht sein. Und wenn wir auf dieser Spur sind, dass wir dann sagen, Herr, ich verpflichte mich, das zu tun, was du sagst, und wenn du dann den Segen Gottes bekommst und Gott dich gebraucht, es gibt nichts Schöneres, als zu spüren und zu merken, dass Gott dir deine Hände füllt und mit dir Reich Gottes baut. Wie kann das aussehen? Das kann vielleicht damit anfangen, dass man im Gottesdienst zum ersten Mal, zum zweiten Mal öffentlich betet. Und das ist natürlich eine Überwindung. Oder im Hauskreis zum ersten Mal betet, dass der Glaube aus der Heimlichkeit heraustritt in die Öffentlichkeit, dass ich Christus bekenne, dass ich ein Zeugnis sage von dem, was Christus an mir und in mir und in meinem Leben getan hat. Das kann dazu führen, dass ich dann vor Freunden und Kollegen an meiner Arbeitsstelle sage, dass ich Christ bin und dass ich an der Stelle nicht mitmache. Oder dass ich an der Stelle das und das tue, weil Jesus gesagt hat, tu das und das. Ich verleugne meinen Chef nicht. Das war mir so peinlich, ihm sagen zu müssen, das tue ich nicht. Und der Chef dann mit, aber ich bin doch der Chef. Ich verleugne Sie nicht am Telefon, wenn Sie im Geschäft sind. Das mache ich nicht. Ja, dann gib nächstes Mal dem Gesellen das Ding. Ja. Zu sagen, ich stehe zu Werten, die von einer anderen Seite mir gegeben werden, als dass sie mich vielleicht dann entlassen oder so irgendwas. Das ist doch mal eine Aktion, dass man Werte, die Christus mir gibt, für wichtiger hält, als das, was mein Chef oder mein Vater oder meine Mutter sagt. Die Wand ist grün. Nein, es ist heute immer noch weiß. Diese Wand ist weiß. Und sie bleibt auch weiß, ob du dich drehst oder wer es ist. Christus ist die Wahrheit und niemand anders. Und du auch nicht. Es ist doch mal eine Aktion, dazu zu stehen, zu sagen, meine Werte, das, was mir wichtig ist, wird von Jesus bestimmt. Und nicht am Montag im Geschäft zu sagen, ja, sie ist halbgrün. Wenn der Chef sagt, sie ist grün, dann ist sie hellgrün oder was. Ne? Jesus bekennen vor Freunden und Kollegen, vor dem eigenen Chef, sicherlich dann auch die Frage der Taufe. Dass man dann ganz bewusst sagt, ich gehe jetzt diesen Weg und gehe den Weg in die Öffentlichkeit, dass der Glaube, der in meinem Herzen schon regiert, jetzt auch öffentlich wird und auch im Taufakt. Bis hin Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen im Reich Gottes. Und es ist ein Hüten von Flöhen. Und das muss ich mir nicht antun. Aber wer tut's dann? Wenn Gott dir dazu Gaben geschenkt hat? Gut, nicht jeder muss Gemeindeleiter werden, gar keine Frage. Aber das mal zu denken, was wäre es, wenn Gott dich zu einem reifen Christen macht und machen möchte und gemacht hat vielleicht? Und Gott jetzt möchte, dass du mit dieser Gabe, gereifter Christ zu sein, eine reife Gemeinde formst. Stell dir vor, Gott schenkt dir Segen und er möchte durch dich segnen. Herr, schenke Erweckung, aber nicht durch mich. Was ist das für ein Gebet? Was ist das für eine Lebenshaltung? Verantwortung zu übernehmen, Priorität, Abschied von Bequemlichkeit, auch wenn der HSV morgen spielt, woanders zu sein. Das Ergebnis kann man ja sowieso im Internet nachgucken. Was wäre es, wenn ich anfangen würde, den Schalter meines Lebens umzudrehen und zu spüren, dass Gott darauf gewartet hat und plötzlich Schleusen öffnet, um die ich vielleicht schon lang gebetet habe. Herr, segne mich. Gehorsam gegenüber seinem Willen, das heißt natürlich zu seinem Wort gegenüber, aber auch wenn der Geist Gottes dir etwas aufs Herz legt und du spürst, das solltest du tun, dies oder jenes, das solltest du tun und du drängst es weg, dass man das mal ausprobiert, vielleicht in einer Zweierschaft erstmal drüber spricht und sagt, was denkst du, mir ist permanent so ein Gedanke auf dem Herzen, ist das wirklich für mich dran? Und dann kann man darum beten, dann kann man da das vor Gott bewegen, ist das richtig, ist das nicht richtig, und dann sollte man es auch mal ausprobieren. Mal eine Andacht zu machen im Jugendkreis oder eine Predigt zu halten in der Gemeinde. Mal eine Gottesdienstleitung zu übernehmen. Stell dir vor, Gott möchte dich segnen und durch dich segnen. Natürlich An den beiden kritisierten Situationen ist ja auch was Richtiges dran. Wenn es im Reich Gottes Segen gibt, sollte man hingehen, ihn sich abholen. Natürlich. Und die Familie Jesu hat ja auch recht, er muss ja auch mal essen und er muss ja auch mal schlafen. Jesus, selbst Jesus kann nicht nur predigen, auf dem Wasser laufen und Wunder wirken, natürlich, er muss auch mal schlafen, er ist Mensch geworden. Und manchmal müssen wir uns auch korrigieren lassen und sagen, komm, es gibt einen Messias und du bist es nicht, nun halt mal deine Füße still und lass deinen freien Tag mal freien Tag werden. Es geht nicht um einen christlichen Burnout. Es geht nicht darum, dass wir selber meinen, immer nur Dreh- und Angelpunkt des Reiches Gottes zu sein. Sicherlich nicht. Wenn ich zu Jesus komme, dann ordnet er mich, dann fügt er mich in eine Bruder- und Schwesternschaft hinein. Und das macht uns manchmal Mühe. Das macht uns manchmal Mühe. Brüder und Schwestern, Familie kann man sich nicht aussuchen. Und im Reich Gottes ist es ja ähnlich. Es sind Sünder, es sind Menschen, die wissen, dass sie Sünder sind. Wer wird dann in der Gemeinde sein, wenn Jesus Sünder beruft? Wenn Jesus Mühselige und Beladene ruft? Er beruft nicht die Reichen, nicht nur die Reichen oder die Schönen oder nicht die und so. Wenn er die Mühseligen und Beladenen, diejenigen, die mit sich und ihrer Welt kaum klarkommen, beruft, an allererster Stelle, dann werden diese Menschen in der Gemeinde sein und sie werden sich im gegebenen Fall Probleme machen. In der Art, wie sie sich verhalten, weil sie noch nicht so fromm sozialisiert sind, weil sie noch ein anderes Verhaltensmuster drauf haben als wie normal gesittete Leute. Wenn mich Gott in die Gemeinde hineinstellt, weil ich zu ihm gekommen bin, wenn ich das Haupt haben will und mich vor dem Leib Jesu ekel, was wird das werden? Wir können Jesus nicht köpfen geistlich, nur das Haupt uns nehmen und nicht gleichzeitig bereit sein, in der Gemeinde unseren Beitrag zu geben. Ich meine jetzt nicht das Geld. Wenn Jesus von Brüdern und Schwestern redet, dann redet er von Brüdern und Schwestern. Und wer sich, das war zu Jesu Zeiten doch auch so, wer bereit ist zur Nachfolge Jesu, der geht plötzlich neben so einem Petrus, nicht? Der immer große Worte oder was auch immer, neben einem Thomas, der vielleicht zweifelt und seine Bedenken hat, ah, das kann man so nicht sagen und ich weiß nicht, ich habe Jesus nicht ganz verstanden und all solche Sachen. Der geht neben einem Johannes, der immer an der Seite Jesu liegen darf und ich noch nie. Der geht an der Seite eines Judas. Das war doch zu Jesu Zeiten nicht anders. Wer sich in die Nachfolge Jesu berufen lässt, der findet sich plötzlich neben einem Petrus wieder. Und das muss man erstmal verpacken. Gemeinde. Gemeinde heißt auch Geborgenheit, heißt Gemeinschaft, ist keine Einsamkeit, das sicherlich nicht. Man hat immer was zu tun, man hat immer Aufgaben, man ist nie arbeitslos. Im steuerrechtlichen Sinn jetzt nicht, vielleicht ist man arbeitslos, aber man hat in der Gemeinde Dinge, die Gott durch dich bewegen möchte, die er verändern möchte. Gemeinde ist ein geistlicher Körper. Gemeinde ist keine Option, ist nicht nur eine Möglichkeit. Wenn du noch ein bisschen Zeit hast, kannst du ja in die Gemeinde gehen, sondern ist eine Aufgabe, ist eine geistliche Aufgabe, ist geistlich überlebenswichtig. Die Gemeinde hat die Verheißung, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden. Man könnte natürlich spöttisch sagen, wer die Gemeinde überlebt, der überlebt auch das, was... Und doch... Es ist der Wille Christi. Die Braut Jesu wird mitgeliefert. Die Braut Jesu wird mitgeliefert in all ihren Runzeln. Und dann wahrzunehmen, dass man selber auch nur eine dieser Runzeln ist, das ist schon ein geistlicher Schritt. Dafür Danke zu sagen, Herr, dass du mich einsortiert hast, eingeordnet hast. Gemeinde versammelt sich um Jesus herum, deswegen ist es Gemeinde Jesu. Die leibliche Familie bleibt bezeichnenderweise in dieser Geschichte draußen vor. Und sie rufen von draußen nach innen rein. Und Jesus bleibt drinnen. Du musst schon reinkommen. Jesus bleibt drin. Wer ist Bruder und Schwester? Die, die um mich rum sind. Wenn die von außen reinkommen wollen, sollen sie kommen. Aber die hier, das ist Bruder und Schwester für mich. Das sollten wir uns sagen lassen und hören. Gerade wenn es darum geht, neu aufzubrechen als Gemeinde, dass Christus unsere Herzen verändert, dass wir bereit sind, sein Reich an oberster Stelle zu haben, dass er für uns der Herr ist. Lasst uns miteinander beten, ihm das sagen im lauten, im leisen Gebet. Und vielleicht redet Jesus ja zu dir in dein Herz und legt an irgendeiner Stelle den Finger drauf und sagt, okay, dann geh du diesen Schritt. Das ist für dich der nächste Schritt. Lasst uns beten miteinander.